Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es wurde ja schon deutlich, dass es heute Morgen irgendwie um Quark geht. Und Quark hat ja was mit Ernährung zu tun. Und in unserem Bibeltext heute Morgen geht es auch um Ernährung. Und das ist ja ein wichtiges Thema, die Ernährung. Und um es gleich vorwegzunehmen, nach dieser Predigt muss sich jeder von uns entscheiden, wie er sich geistlich weiter ernähren will. Vom Bibeltext her gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die erste sieht so aus. Das ist eine Babypulle nach neuesten Erkenntnissen von Nook designed. Und da ist Milch drin. Und das ist in einer bestimmten Lebensphase ja auch ganz gut. Die Frage ist nur, wie lange will man aus der Flasche trinken? Das ist eine Entscheidung, geistlich aus der Flasche zu trinken, die man treffen muss. Die zweite Möglichkeit, die könnte so aussehen. Das ist volles Korn, Vollkornbrot von Harry, ohne Konservierungsstoffe. Ich hätte auch ein Steak hier hochhalten können, aber nicht jeder isst ja Fleisch. Eine gute Ernährung, substanzvolle Nahrung, geistliche Nahrung. Du kannst schon mal überlegen, welche Wahl du treffen willst. Oder vielleicht auch, in welcher Phase du bist. Weil die Milchphase ist ja nicht immer falsch. Am Anfang ist sie ja richtig. Aber irgendwann muss man sie verlassen. Ich stelle das mal hier auf den Tisch. Da kommen noch ein paar andere Sachen zu. Wir starten durch mit der zweiten Predigt zum Hebräerbrief. Letzte Woche hat Manuel darüber gesprochen und deutlich gemacht, Jesus Christus ist Gottes Antwort, Gottes Reden. Das letzte Reden Gottes, die Antwort auf die großen Fragen unseres Lebens. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fordert die Hebräer und uns auf, Menschen, macht ganze Sache mit Jesus. Bleibt an Jesus dran. Jesus Christus ist die Grundlage unseres Glaubens. Er ist unser Erlöser. He is mighty to save. Er hat Macht, uns zu retten. Wer ihn angenommen hat, der lebt aus der Gnade Gottes, der lebt von der Gnade her. Er lebt in einer Beziehung mit Jesus oder anders ausgedrückt, wir gehen hinter Jesus her, wir folgen ihm nach. Und diese Nachfolge hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auf unser Denken, was wir denken, wie wir denken, auf unser Reden, auf unser Handeln und auf unsere Lebensgestaltung. Und im Hebräerbrief wird das besonders deutlich, das zieht sich durch den ganzen Brief und der Schreiber macht deutlich, das Leben als Nachfolger, als Christ, das ist ein Prozess, der dauert an, der beginnt mit der Errettung und dann geht es weiter, bis wir das Ziel erreicht haben, bis hier auf unserem irdischen Lebensende und später dann bei Jesus. Und die Bibel benutzt Bilder, so lange bis wir den Siegeskranz bekommen haben, den man damals bei diesen Spielen, Olympia wurde ja ungefähr erfunden, als da der Hebräerbrief geschrieben wurde, vergeben hat. Oder der Schreiber des Hebräerbriefes sagt an einer Stelle, Leute, ihr befindet euch im Wettlauf, im Marathon und da müsst ihr durchhalten. Und unterwegs zum Ziel, auf dem Wettlauf, werden wir herausgefordert. Und eine Sache, die uns herausfordert, ist die sündige Tat. Der Zustand von Nachfolgern von Jesus ist ja sündlos. Aber wir wissen, wir können noch sündige Taten tun und die fordern uns heraus, weil wir noch auf der Erde leben. Und die kann uns zu Fall bringen, die sündige Tat. Und gegen Ende des Briefes schreibt der Hebräerbrief, Dankeschön, Folgendes. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Das schreibt er hier zu Nachfolgern. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Guckt weg von euch. Guckt weg von Gesetzen und Geboten. Guckt auf Jesus. Wir lieben ihn und deswegen wollen wir das tun, was er sagt. Haltet euren Blick auf Jesus, ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und das schreibt er so deutlich, weil die Hebräer tatsächlich in der Gefahr standen, ihren Glauben aufzugeben. Einige sind regelrecht abgeschlafft. Sie haben Jesus aus dem Fokus verloren. Sie vergaßen ihre Hoffnung und Gottes Treue. Sie wurden gesetzlich. Andere fielen einfach in Sünde und lebten einfach so vor sich hin, wie auch immer. Sie haben nicht mehr von Jesus her gelebt, von dem großen Retter. Sie haben nicht mehr aus der Gnade gelebt. Sie haben auch nicht mehr auf Jesus geguckt, sondern sie haben das irgendwie vergessen. Und deswegen ermahnt sie der Schreiber, Leute, steht wieder auf, werdet erwachsen, startet durch, richtet euren Blick neu aus, kommt aus dem Quark. Und uns gilt der Brief natürlich auch. Es ist Gottes Wort an uns überliefert. Und heute Morgen schauen wir uns einen Text an, der wirkt wie ein Tritt in den Allerwertesten. Oder wahlweise auch wirkt der wie eine schallende Ohrfeige. Das Ziel ist aber nicht, und das ist ja nie das Ziel von Gott, uns fertig zu machen, sondern uns zu korrigieren, uns zu motivieren, uns zu inspirieren, dass wir uns neu geistlich ausrichten, dass wir wieder aufstehen. Wie ist es bei dir geistlich gerade? Liegst du geistlich am Boden? Hängst du hinterher? Hast du den Eindruck, du trottest nur, anstatt zu rennen oder Marathon zu laufen? Oder du hast den Fokus verloren? Bist du hingefallen? Und dann fordert dich dieser Bibeltext besonders heraus. Und die Aufforderung drückt sich so ein bisschen in so ein Bild auf, was ich schon mal mitgebracht habe. Wenn du am Boden liegst, dann gilt für dich Folgendes. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Kennt ihr, ne? Hatte ich schon mal gezeigt. Aber das passt hier wieder. Wir dürfen nicht liegen bleiben. Ja, hinfallen ist normal, das ist menschlich. Das ist gar nicht das Problem. Aber wir dürfen wieder aufstehen mit der Hilfe von Jesus. Und dann richten wir unsere Krone, denn wir sind ja Kinder des Königs. Und dann gehen wir weiter. Und das ist so ein bisschen das, was der Hebräerbrief machen will. Also, kommt ihr mit aus dem Quark? Dann steigen wir jetzt mal in den Text ein. Wir machen einen großen Sprung von Kapitel 1 und 2, wo wir letztes Mal angefangen, ins Kapitel 5 und 6. Und ihr könnt selbst die Kapitel dazwischen nachlesen. Wir haben ja gerade so eine Bibelleseaktion. Da kann man über den Zettel oder auch online mitlesen. Und wenn das mehr interessiert, ich habe eine Handreichung zum Hebräerbrief, die umfasst 4 Seiten, hinten ausgelegt. Die umfasst auch ein paar spannende Verse, die wir heute nicht mehr behandeln können, ab Vers Kapitel 6, Vers 4. Und wer da Lust hat, noch weiter zu studieren, ich glaube 30 Exemplare liegen da, ich kann auch noch mehr drucken, könnt ihr euch gerne mitnehmen und ein bisschen tiefer einsteigen. Was ganz wichtig ist in den vorigen Kapiteln, das möchte ich noch sagen, ist, dass der Beschreiber betont, Gott redet heute noch. Gott redet heute. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott durch diese Predigt reden wird. Und wenn Gott heute Morgen dir die Gnade erweist, dass er zu dir redet, dann antworte auch. Der Hebräerbrief schreibt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Und das gilt gerade bei so einer Anspruchspredigt, wie wir sie heute erleben werden. Weil der Text so einen Anspruch an uns stellt. Verschließt eure Herzen nicht. Mein erster Punkt und die ersten Verse heißen, prüfe deinen Zustand und lebe erwachsen. Ich lese mal vor, ihr könnt hier über die Folie mitlesen. Hebräer 5, Vers 11. Geht's los. Hierüber muss ich nun einiges sagen. Das ist nicht leicht, zumal ihr stumpf geworden seid und Mühe habt, zuzuhören und mitzudenken. Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können, stattdessen habt ihr wieder jemanden nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Aua! Ja, das ist schon heftig. Ne? Der Schreiber greift seine Leser an. Damals die Gemeinde, die er gut kannte, aber auch uns heute Morgen. Puh, hey, hallo, ja? Ich Milch, hey, ich bin erwachsen, ich esse Vollkornbrot. Das ist schon starker Tobak. Und er sagt, eigentlich wollte ich ja in die Tiefe gehen. Ich wollte euch doch die unvergleichliche Größe von Jesus vor Augen machen. Ich wollte doch, dass ihr Hebräer kapiert, wie das Alte und das Neue Testament, der Alte und Neue Bund zusammenhängt. Wie Christus schon im Alten Testament rüberkommt. Er wollte Jesus groß machen. Er wollte auf dem Basiswissen um die Rettung, um die Gnade aufbauen, den nächsten Level nehmen. Und er sagt, das muss ich jetzt hier leider lassen. Ne? Ich hätte noch eigentlich, aber geht ja nicht. Warum nicht? Weil die Leute keinen Bock mehr haben. Die Gemeinde hat keinen Bock mehr. Die sind abgestumpft, schreibt er. Müde. Du hast Mühe beim Zuhören. Ja, du warst alles so anstrengend. Puh, das ist voll der Angriff. Wie können wir das auf uns übertragen? Ich meine, vielleicht so. Boah, bloß kein Gottesdienst über 60 Minuten. Ne? Oder man darf über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Ja, das ist so, dann wird es anstrengend. Ne? Und bitte die Predigt nicht zu anspruchsvoll. Lieber seicht. Gemeindeseminar, Abendkurse, um 20 Uhr nochmal anderthalb Stunden. Boah, nett, aber nichts für mich. Ich bin müde, ich bin kaputt, ich komme von der Arbeit. Mitarbeiter in der Gemeinde, boah, gerne, vielleicht im Projekt alle zwei Jahre mal. Aber ansonsten, ey, komm, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel am Laufen. Bibellesen zu Hause, boah, Mensch, reicht doch sonntags morgens. Ja? Oder mal eben die geistliche Salzstange, die Losung. Ja? Okay, etwas ist besser als nichts, aber... Ha, mehr geht wirklich nicht. Ringendes Gebet, Knien vor dem Sofa. Ja, da war mal was. Ne? Früher hat man immer beim Beten gekniet. Aber Mensch, das ist lange her. Ich kann nicht mehr. Ist da was für dich bei? Für mich schon. Woran kann das liegen? Dass Leute geistlich abschlafen. Zu viel Arbeit? Zu viel Fernsehen? Zu viel Internet? Zu viele Ballerspiele? Zu wenig Leidenschaft für Jesus, zu wenig Erkenntnis der Größe Gottes, zu viel Disteln und Dornen des Alltags, zu wenig Verstehen der Gnade Gottes, zu viel Sünde im Leben, falsche Prioritäten, falsche Freunde. Mensch, wir sollten doch Vollkornbrot essen und nicht Milch trinken. Es ist doch offenkundig, dass in der Bibel von Wachstumsstadium des Christen die Rede ist. Johannes schreibt, und bringt drei Vergleiche. Er sagt, ihr Kinder. Und dann gibt er den Kindern Tipps. Und dann sagt er, ihr jungen Männer oder ihr jungen Erwachsenen. Nächstes Stadium. Dann gibt er den Tipps. Und dann sagt er, ihr Väter oder auch ihr Mütter im Glauben, ihr geistlich Erwachsenen, ihr reifen Christen. Das ist doch ein Entwicklungsstadium. Paulus redet davon. Petrus schreibt, wachstet in der Erkenntnis der Gnade Gottes. Naja, und dann kennen wir ja hoffentlich alle in- und auswendig unsere Gemeindevision. Die heißt ja auch so, wachsen nach innen. Es geht ja darum, dass wir geistlich stärken und nach außen zur Ehre Gottes. Wir wissen, dass wir uns weiterentwickeln sollen. Und eigentlich kann Wachstum ja nicht anstrengend sein, weil das passiert ja von alleine. Man muss aber die richtigen Bedingungen schaffen. Man braucht genügend Licht, man braucht genügend Wasser, man braucht Nahrung. Dann passiert das Wachstum von alleine. Hat man die falschen Bedingungen, dann passiert natürlich nichts. Und er geht noch weiter und er sagt den Hebräern, hör mal Leute, eigentlich müsstet ihr andere unterweisen. Ne, ihr müsstet so eine Art Lehrer schon sein. Vielleicht übertragen auf uns, erzählen von Jesus am Arbeitsplatz. Ein Freund von mir ist Unternehmer, der verkauft Gabelstapler. Der hat so eine kleine Gabelstapler-Firma. Und die Gabelstapler-Szene ist so ähnlich aufgebaut wie die Autoszene. Und der ist Christ, hat 90 Angestellte. Und er ist jetzt auf die Idee gekommen, alle zwei Wochen eine Bibelstunde in seiner Firma anzubieten und seine Belegschaft dazu einzuladen. Freiwillig natürlich, ja, ist nicht gratifikationsabhängig und ist auch, soweit ich weiß, außerhalb der Arbeit. Finde ich gut. Ja? Ist man, ich lasse es drauf ankommen, ich weiß nicht, wie lange das läuft. Beim ersten Mal waren drei, vier Leute da und waren ganz erstaunt, was alles in der Bibel steht, die sie dachten zu kannten. Finde ich gut. Andere unterweisen. Oder zu Hause, Hausandacht, die Kinder unterweisen. Ne? Mal einen Samstagabend die Kinder zur Seite nehmen und sagen, heute gucken wir mal einen Bibeltext. Kinderbibel lesen. Andere lehren oder in der Gemeinde. Uns fehlen Lehrer in der Kinderarbeit. Wir brauchen Leute, die unsere Kinder prägen. Aber nein, die Hebräer und vielleicht auch wir müssen erst wieder das ABC lernen. Die Hebräer sind träge und faul, sagt er. Man könnte sagen, sie stecken voll in der Rezension, Wachstumsrückgang. Und sie verhalten sich wieder wie Babys, passiv, abhängig. Es muss wieder die Pulle her. Leute, das geht doch gar nicht. Das ist doch peinlich, oder? So eigentlich peinlich, so ein Bibeltext. Lesen wir mal weiter, weil es wird noch peinlicher. Das ist das Problem hier. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihre Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Die Milchphase hat ihre Berechtigung. Jeder muss da durch. Aber man darf da nicht drin stecken bleiben. Oder man darf sich auch nicht dahin zurückentwickeln, wie das ja offensichtlich bei den hebräischen Christen der Fall war. Das scheint bei denen so gewesen zu sein. Die haben das Brot vom Tisch gewischt und die Milchpulle draufgestellt und haben angefangen zu nuckeln als erwachsene Menschen. Wir wissen nicht genau, was der Schreiber hier meint. Er benutzt dieses Bild. Wenn wir den Brief lesen, merken wir, die Hebräer, die hatten Probleme mit ihren Gemeindestunden, die haben sich in Sünde verstrickt, die haben wieder die judäischen Gesetze aufleben lassen. Da können wir ahnen, was er damit meint, wenn er sagt, ihr seid wieder wie kleine Kinder. Er sagt, ihr könnt die Sprache der Erwachsenen nicht verstehen. Ja? Ihr seid gar nicht mehr hör- und sprachfähig. Luther übersetzt, ihr seid unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Sie hatten also keine Ahnung mehr davon, dass Jesus uns gerecht macht und dass wir aus dieser Gerechtigkeit heraus leben und gute Taten tun. Sie haben die Grundlage ihres Lebens vergessen, die Gnade. Einfach vergessen. Weg. Ich habe mich gefragt, kann man sich so weit zurückentwickeln? Das geht ja eigentlich gar nicht. Normalerweise kommt ja ein 20-Jähriger nicht mehr auf die Idee, die Flasche zu nehmen. Außer da ist was anderes drin und steht DAP drauf oder sowas. Ja, aber das ist was anderes. Und da muss man auch vorsichtig sein. Da kommt ja kein Mensch auf die Idee. Scheinbar kann man das. Die Hebräer konnten das. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich und wir auch dazu in der Lage sind, uns zurückentwickeln. Und er sagt, eigentlich solltet ihr richtig speisen. Vollkornbrot, Steaks, gutes Gemüse, Müsli. Sie sollt das Wort Gottes aufnehmen. Sie sollen es kennen. Sie sollen doch mit dem zweischneidigen Schwert, Kapitel 4, umgehen. Wer das Wort Gottes kennt, also die Bibel, der kann nämlich Gutes von Bösem unterscheiden. Und darauf kommt es doch im Leben an. Wer nicht Gutes von Bösem unterscheiden kann, der benimmt sich wie ein kleines Kind. Der schadet sich und anderen. Oder er benimmt sich wie ein Erwachsener, der nicht richtig erzogen wurde. Wo man denkt, meine Güte, weil Kinder nicht Gutes von Bösem unterscheiden können, deswegen erziehen wir sie ja, damit sie das können. Und er sagt, Erwachsene, reife Christen zeichnet aus, dass sie Gutes von Bösem unterscheiden können. Wer das nicht kann, steht in der Gefahr, moralisch, ethisch, charakterlich, gemeinschaftlich, unwissend und falsch zu handeln. Und das ist doch keine Nachfolge. Die Frage ist, wie kann man dahin kommen, besser Gutes von Böses zu unterscheiden? Und tatsächlich, eine ganz einfache Antwort, durch das Lesen des Wortes Gottes, durch das Lesen der Bibel, das ständige Lesen. Denn wir vergessen ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie viele Bibelverse ich schon auswendig gelernt habe und nicht mehr kann. Ne? Weil ich irgendwie, weiß ich nicht. Ne? Und dann lese ich letztens habe ich eine Geschichte gelesen, die habe ich noch nie gelesen. Kann aber nicht sein, denn ich habe die Bibel schon mal durchgelesen. Habe ich wieder vergessen. Also dranbleiben, Predigten hören, gute Bücher lesen oder das Jüngerjahr mitmachen, das nächste, das andere läuft ja schon. Oder in einen Hauskreis gehen, üben, üben, üben. Bevor ich zur biblischen Theologischen Akademie gegangen bin, Da habe ich den ehrenwerten Beruf des Anlagenmechanikers gelernt. Das nannte man auch Betriebsschlosser. Und man lernt als Anlagenmechaniker, lernt man eigentlich nichts Vernünftiges. Man kann eigentlich nichts Richtiges am Ende der Ausbildung. Aber man hat alles irgendwie gelernt. Ja, also man hat nichts richtig gelernt, aber man hat alles gelernt. Und das ist ganz interessant. Und wenn du Betriebsschlosser oder Anlagenmechaniker werden willst, dann lernst du, mit Werkzeug umzugehen. Ja, du lernst einfach, wie sich Werkzeug anfühlt. Das Werkzeug macht was in deiner Hand. Du kriegst ein Feeling für dein Werkzeug. Und ich würde sagen, es ist fast egal, für welches Werkzeug. Und das liegt daran, dass wenn man anfängt, dann kommt man in die Lehrwerkstatt und dann kriegt man so eine Feile in die Hand gedrückt. Da ist jetzt Holz drauf. Man feilt aber kein Holz, man feilt Metall. Den ganzen Tag kriegt ein Stück Stahl, das muss man einspannen und dann feilt man. Einige lachen, die kennen das. Und man feilt den ganzen Tag. Und endlich, nach ungefähr 2 Monaten, vielleicht waren es auch 6 Jahre, also gefühlt waren es 6 Jahre, nachdem man ständig nachgemessen hat, nachdem der Stahl blank ist und vor allen Dingen die komplette Fläche des Stahls eine Ebene hat, die man mühsam abgefeilt hat, Schwielen an den Händen, 8 Stunden Langeweile, kommt der Ausbilder und sagt, Leute, ihr dürft jetzt was anderes feilen. Aber immerhin, was anderes. Man hat das Stück Stahl, den U-Stahl überwunden. Was man aber nicht weiß, nach 3 Wochen kommt der Ausbilder und sagt, mach mal deinen Schrank aus. Man holt den Stahl raus und die ganze polierte, blanke Fläche ist voll Rost, weil es war ja rostbarer Stahl. Und dann sagt der Ausbilder, ja, hör mal, das geht aber nicht. Ja, muss nochmal machen. In dem Moment hätte ich ihm am liebsten das Stück Stahl vor den Kopf geworfen. Ja, und man feilt wieder und feilt und kriegt ein Gefühl für das Werkzeug. Und deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich fähig, mit jedem Werkzeug umzugehen. Ich bin sogar prädestiniert für die ganz großen Sachen. Soll ich mal anmachen? Ah nee, das hatten wir schon mal. Das ist vielleicht nicht gut. Ich kann mit jedem Werkzeug umgehen, behaupte ich. Müsste man mal so eine Challenge machen. Ich habe das Gefühl dafür bekommen, durch eine Tortur. Ich will nicht sagen, dass Bibellesen und Gebet Tortur ist. Das glaube ich nicht. Aber eins wird deutlich, Übung macht den Meister. Das ist einfach so. Übung macht den Meister. Wer nicht übt, wird keine Ausbildung bestehen. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes, mit dem Leben aus dem Heiligen Geist, mit dem Gebet. Wir müssen üben, üben und dranbleiben. Dann können wir immer besser Gutes vom Bösen unterscheiden. Ein kleines Kind kann das nicht. Deswegen erziehen wir es. Deswegen bringen wir ihnen das bei. Üben. Und dann können wir sogar das Wort Gottes weitergeben. Denn das ist ja die höchste Kunst. Wenn du dein Wissen weitergibst, lernst du selber am meisten. Was ich alles über den Hebräerbrief gelernt habe, nur durch das Vorbereiten dieser Predigt, in der ich was weitergebe. Hammer. Das ist einfach gut, wenn du das Wort Gottes weitergibst. Und liebe Geschwister, die Unterscheidung von Guten und Bösen, die hätte ich an dieser Stelle zu gern auf die aktuelle Diskussion um Homosexualität angewandt. Das ging ja durch die Presse die letzten 3 Wochen. Ich habe das auch alles vorbereitet, aber das würde uns ungefähr 10 Minuten kosten. Und danach würden wir wahrscheinlich diskutieren und wir wären völlig aus dem Text raus. Und es ist auch nur meine persönliche Meinung. Falls die aber jemand interessiert, ich habe so ein paar Exemplare hierbei mit 10 Thesen zum Thema und dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ziel ist es, erwachsen zu werden, Gutes von Bösen zu unterscheiden, auch in gesellschaftlichen Diskussionen, die uns als Volk angehen. Und jetzt würde man ja erwarten, dass der Apostel die Leute nochmal auf Babyniveau unterrichtet, dass er die Flasche reicht und dann die Aufbaunahrung und dann diesen komischen Brei von Hip mit Möhrengeschmack, den ich nicht mochte und so weiter. Ja? Nein, das macht er aber nicht, beziehungsweise er macht es indirekt, er macht es nämlich ganz geschickt. Gucken wir uns die nächsten Verse an. Wende das ABC endlich an und lerne weiter. Und er sagt, deshalb wollen wir jetzt die Anfangslektionen der christlichen Botschaft hinter uns lassen. Denkst du, hä? Eigentlich müsst ihr die nur noch mal füttern. Nee, sagt er, ihr kennt die eigentlich schon. Wir gehen sofort aufs Ganze. Das andere kommt dann schon. Und wir müssen uns dem zuwenden, was für die im Glaubenden Erwachsenen bestimmt ist. Und jetzt lässt er das so ganz geschickt in seinen Text einfließen, die Babynahrung. Und da habe ich gestutzt, oh Mann, das ist Babynahrung? Ich will mich also nicht noch einmal mit den grundlegenden Themen befassen, wie der Abkehr vom Götzendienst und der Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott, der Taufe und der Handauflegung, der Auferstehung der Toten und dem letzten Gericht. Nur mal kurz die Basics. Ist ja auch alles ganz einfach. Gönnen wir uns ein paar Details. Abkehr vom Götzendienst. Habt ihr doch drauf, oder? Ja? Ihr wisst doch, dass es nicht um euch geht. Wir wissen doch, alles geht nicht um mich. Egoismus brauchen wir nicht mehr. Das Ich kann doch nicht im Mittelpunkt stehen. Gott oder der Nächste muss im Mittelpunkt stehen. Oder Materialismus, der Götze des Materials, brauchen wir doch nicht als Christen. Nein, wir haben doch die Ewigkeit vor Augen. Ja, deswegen verlassen wir uns nicht auf Versicherungen, auf Geld, auf Aktien, auf Steine, auf Gold. Haben wir voll drauf. Ist ja ABC, ist ja Grundwissen. Hinwendung zum wahren, lebendigen Gott. Das klingt irgendwie nach leidenschaftlicher Nachfolge, nach einer lebendigen Freundschaft mit Jesus. Das klingt nach Begeisterung. Jesus hinterher, aus dem Quark kommen, jawohl, endlich. Ha, den lebendigen Gott, nicht irgendwelchen toten Götzen, haben wir drauf. Ist ja das ABC, ist ja die Anfangslektion. Ne? Taufe, ja natürlich, na klar, wer Jesus nachfolgt, lässt sich taufen. Das ist doch sowas von klar. Und deswegen haben wir bald ja auch wieder eine Taufe. Und vorher haben wir den Taufkurs. Und meine Frage ist, folgst du Jesus nach? Und bist nicht getauft? Ja, dann fehlt dir der nächste Schritt, dir fehlt eine Basic, eine Anfangslektion im Glauben. Musst du nachholen, melde dich zum Taufkurs an. Im Frühjahr haben wir hier eine Taufe. Mach dich verbindlich. Zur Taufe gehört die Gemeindezugehörigkeit. Ich frage dich, wie lange willst du noch als Besucher in unsere Gemeinde kommen? Du bist herzlich willkommen, wirklich. Die nächsten 10 Jahre. Ach, die nächsten 20 als Besucher. Aber eine echte Weiterentwicklung, der nächste Level, wäre, wenn du sagst, ey, ich schließe mich dieser Gemeinschaft verbindlich an. Weil ich will dazugehören. Ich mache das klar. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Verbindliche Mitgliedschaft, in Ausnahmefällen Gastmitglieder. Und wer Interesse hat, ne, mit dem führen wir Gemeindeaufnahmegespräch, der kriegt eine Grundsatzmappe, der kauft nichts, was er nicht unterschrieben hat. Ja, das ist dann ein Prozess, ist ganz easy. Und wenn du sagst, das ist für mich dran, ne, dann komm auf Manuel oder einen der Ältesten oder auf mich zu. Der nächste Schritt, haben wir alle drauf, ne? Handauflegung. Grundlegendes Thema, Handauflegung. Moment mal, da muss ich jetzt selber erstmal gucken. Also ich habe gedacht, da muss ich nochmal forschen. Da fällt mir nur ein, dass wir das auch manchmal machen, so bei Segensgebeten, aber nicht konsequent. Warum eigentlich nicht? Also in dieser Disziplin bin ich bestenfalls Kleinkind. Da haben wir noch Nachholbedarf. Vielleicht auch als Gemeindeleitung, Handauflegung. Scheint eine ABC zu sein. Auferstehung der Toten, na, alles klar. Jawohl, ewiges Leben. Das wissen wir. Unser Ziel, ein Leben von der Zukunft her. Den Tod, das Leid, die Krankheit, den Krieg, alles wird überwunden. Wir leben im Glauben. Wir können mit Problemen umgehen, weil wir wissen, es kommt eine bessere Zukunft. Das Wissen um die Zukunft richtet uns auf, bestimmt unser Handeln hier und jetzt. Letztes Gericht. Hua. Wissen wir das noch? Dass Gott richten wird? Dass Gott entscheidet, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt? Wer darum nicht weiß, wird Gott nie fürchten. Was soll man denn mit so einem lahmen Gott, ja, der alle 5 Grade sein lässt? Wer darum weiß, wird andere auf Gott hinweisen. Ein wichtiges Wissen, eine absolute Grundlage unseres Glaubens, das Wissen um das letzte Gericht. Das ist also das ABC des Glaubens. Ich sag mal so, das ist nicht ohne. Das ist schon eine echte Nummer. Und jetzt sagt er noch, ich habe das hier nur ganz klein geschrieben, der Schreiber, du, dabei will ich aber gar nicht stehen bleiben. Ich werde jetzt vielmehr weitergehen und wenn Gott will, dann wird es euch von Nutzen sein. Und ein Ausleger, der schreibt herausfordernd dazu Folgendes, also was gerade aufgezählt ist, mag gerade für christliche Anfänger ausreichen, die in den Schwierigkeiten der gegenwärtigen Stunde durchhalten wollen. Nicht aber für jene Nachfolger mit nach vorne gerichteter, hoffnungsvoller Ausdauer und Konsequenz, die aus der unerschöpflichen Wahrheit Christus erwächst, ein Leben in Spannung versetzt und die Gemeinde in missionarische Bewegung bringt. Puh. Ja, Wir haben hier gerade nur über die Basics geredet. Es geht noch mehr. Und jetzt würde der Hebräerbriefschreiber wieder anfangen, aber er macht das erst in Kapitel 7, Vers 1, weil er noch eine ernsthafte Warnung dazwischen schiebt. Eine deutliche Warnung, die Warnung vor dem Abfall des Glaubens. Ein sehr herausfordernder Abschnitt schließt sich an, der aber hoffnungsvoll endet. Und ich habe ein paar Informationen in dem Handout draußen dazu aufgeschrieben. Wir bleiben aber für heute hier stehen. Lest einfach das Kapitel zu Hause weiter, fordert euch heraus. Und wenn ihr Fragen habt, das Angebot ist ja, die Fragen an Manuel Lühling oder mich zu schicken. Wenn ihr diesen herausfordernden Abschnitt liest, da kann man es mit der Angst zu tun bekommen, dann beachtet aber bitte den hoffnungsvollen Ausblick in Vers 9. Er schreibt nämlich dann zu den Hebräern, er mag die Leute ja. Und er mag ja auch uns, Gott mag uns ja. Aber auch wenn ich so hart rede, meine Lieben, bin ich doch überzeugt, dass es um euch so schlimm nicht steht. Nochmal Glück gehabt, ja, und dass ihr gerettet werdet. Oh doch, darum geht's also, okay. Denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr getan habt. Ihr habt andere Christen geholfen und tut es noch. Damit beweist ihr eure Liebe zu ihm. Ich habe ja schon mal meine Arbeit als Anlagenmechaniker erzählt. Heute, vor circa 26 Jahren, hatte ich mein Vorstellungsgespräch. Und jeder, der über das große Werksgelände der Schering AG, der heutigen Bayer AG, lief, der musste einen Helm tragen. Das ist auf großen Chemiewerken so üblich. Und wir waren ja Besucher, ne? Wir waren ja nicht angestellt und wir kriegten alle einen orangefarbenen Besucherhelm. Mein Ziel war es natürlich, den roten Helm zu bekommen. Das war nämlich der Helm des Lehrlings, des Auszubildenden. Und da wusste man, wenn man mit roten Helm übers Gelände geht, der gehört hier zum Werk. Einmal Scheringianer, immer Scheringianer. Der gehört zum Werk, ist aber nur Auszubildender. Und nach 3,5 Jahren war es mein Ziel, natürlich den gelben Helm zu bekommen. Der sieht so aus, der gelbe Helm. Das war der Helm des ausgelernten Arbeiters oder Angestellten, des Facharbeiters, der gelbe Helm. Den durfte man nach der Prüfung in Empfang nehmen. Und jetzt? War das alles? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich beruflich fortgebildet. Ich habe einen Gabelstaplerführerschein gemacht, eine schwierige Schweißprüfung für Edelstahlröhre. Und ich überlegte auch, ob ich den weißen Helm anstreben sollte. Denn Weißhelme waren wichtige Leute. Die hatten was zu sagen. Die waren Meister, Techniker, Ingenieure und dann gab es noch Weiß mit grünen Streifen. Das waren die ganz großen Bosse. Die LBE, die leitenden Betriebsingenieure. Ich habe dann die Bibelschule Wiedenest vorgezogen. Da gab es leider keine Helme. Sehr enttäuschend. Aber wie ihr seht, ich habe ja auch nicht nur einen gelben Helm, sondern ich habe einen gelben Helm mit rotem Streifen. Und das ist was ganz Besonderes. Das bedeutet nämlich, ich war Sicherheitsbeauftragter. Dafür einen Lehrgang gemacht. Ja, wirklich. Ich durfte vorbeigehen und sagen, hör mal, da musst du anders machen. Das ist gefährlich, was du hier machst. Ja, man hatte so ein Aufpasserrecht, so ein bisschen. Heute hat man das Helmsystem abgeschafft bei Bayer, weil man irgendwie denkt, schafft vielleicht so schlechte Stimmung. Aber damals fand ich das ganz witzig. Deutlich wird doch daran, wir Menschen wollen uns natürlicherweise weiterentwickeln. Wir wollen doch gar nicht stehen bleiben. Und das gilt auch für den geistlichen Menschen. Und deswegen habe ich schon am Anfang gesagt, du musst dich entscheiden, wie willst du dich geistlich weiterentwickeln? Pulle oder feste Nahrung? Was willst du? Und wenn du sagst, ich will Vollkornbrot, dann trainiere dich, übe, geh Schritte, lass dich taufen, schließ dich der Gemeinde an, besuche einen Hauskreis, besuche Fortbildungen, lese selber in der Bibel, bete regelmäßig. Und Leute, ich sage euch ja nichts Neues, das ist ja alles altbekannt. Wie denn auch? Es geht ja um die Basics, es geht ja hier nur um die Basics. Ne? Man kriegt ja Angst, was da im Hebräerbrief noch kommt, wenn das nur die Basics sind. Und Training bedeutet auch mal Qual. Ne, einen gelben Helm mit roten Streifen, den kriegst du nicht einfach so hinterhergeschmissen. Ja? Da musst du 3 Monate feilen, 3,5 Jahre Ausbildung und weitere Prüfungen machen. Und so ist das im geistlichen Leben auch. Aber eins ist mir noch ganz wichtig. Diese Qual darf nicht gesetzlich werden. Und deswegen
lenkt der Schreiber des Hebräerbriefs immer wieder unseren Blick auf Jesus und er sagt, ihr lebt aus der Gnade heraus. Ihr folgt Jesus hinterher. Seine Last ist sanft, sein Joch ist weich. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und wenn ihr unterwegs hinfallt, dann macht das nichts. Aber steht wieder auf, richtet euren Helm, ja, und geht weiter. Ja. Lebt nicht verkrampft, lebt nicht gesetzlich, lebt nicht religiös. Ja. Gestaltet den Weg mit Jesus aus freien Stücken, weil wir einen guten Herrn haben. Wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt Jesus. Nur so kann es gehen. Das war ja der entscheidende Punkt, den in Hebräer vergessen haben und sind deswegen verkrampft. Wir sind motiviert, weil wir Jesus kennen, nicht weil wir ein Gesetz kennen oder einer Religion verpflichtet sind. Wir üben und trainieren aus der Gnade heraus, dass wir das ewige Leben geschenkt bekommen haben. Wenn du das nicht machst, dann wird dein Christsein Krampf. Dann bist du wie die Hebräer, auch wenn du vielleicht super genau lebst, aber es wird trotzdem Krampf. Aus der Gnade heraus ist Christsein ein großartiger, lebenslanger Prozess. Wir können jetzt auf die Predigt antworten. Und ich habe gedacht, es passt gut, wenn wir vielleicht das Glaubensbekenntnis, das sogenannte Apostolikum sprechen. Es sind nur die Basics in dem Glaubensbekenntnis. Aber um mehr ging es ja heute nicht. Und wer dieses Glaubensbekenntnis mitsprechen möchte, den bitte ich, aufzustehen. Und wir sehen das hier auch über Folie, denn ein normaler Freikirchler, so wie ich, kann das nicht unbedingt auswendig. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.